Liebe Freunde, einen guten Abend. Schade, dass heute schon aufhört. Guten Morgen haben wir noch den Wochenschlussgottesdienst. Heute das Thema nicht vergeblich, die Sache mit der Liebe. Ach, denken Sie an das Klagelied vieler Lehrer, vieler Erzieherinnen, vieler Eltern. Großmütter, wie viel Liebe haben wir hineingesteckt in die uns anvertrauten Kinder. Und es ist umsonst. Liebe kann, wie wir so schnottrig sagen, für die Katz sein. Und jetzt nicht umsonst. Die Sache mit der Liebe. Wenn Sie etwas aufmerksam 1. Korinther 15 gelesen haben, und das beschäftigt uns in dieser Woche, werden Sie das Stichwort Liebe überhaupt nirgends finden und fragen, wie kommt er denn überhaupt drauf zu diesem Thema? Naja, das war genannt unter den Wünschen hier aus dem verantwortlichen Kreis, dass wir über die Sache der Liebe sprechen sollen. Ein Bibeltext, wo Glaube, was Bibel ist. Aber lassen Sie mich das als Vorbemerkung einsagen, auch wenn das Wort lieben und Liebe nicht vorkommt, dann merken Sie die brennende Sorge Gottes vor Liebe und die brennende Sorge des Apostels Paulus voll hingebungsvoller Liebe. Ihr Leben darf nicht umsonst sein, nicht vergeblich. Wenn je Eltern sich um ihre Kinder gesorgt haben, dass sie am Leben scheitern könnten, dann ist das nur ein schwaches Abbild dafür, wie die Beauftragten Gottes sich sorgen darum, dass wir die rasch dahinzischenden Jahre unseres Lebens nicht umsonst leben, nicht vergeblich. Deshalb steckt Liebe dahinter. Auch wenn das Wort nicht auftaucht. Vorbemerkung 2. Der Apostel Paulus hat hier im 1. Korintherbrief sehr ausführlich von der Liebe gesprochen. Es ist immer unsere Gefahr, dass wir einzelne Bibelworte herausdestillieren. Und die Bibel will im Zusammenhang gelesen sein. Zwei Kapitel vor 1. Korinther 15 steht dies hohe Lied der Liebe. 1. Korinther 13. Das fängt mit einer Paukenschlag-Ouvertüre an. Wenn ich als Apostel keine Liebe hätte, wäre alles umsonst. Und das können wir uns als Lehrer, als Erzieherinnen, als Pfarrer gesagt sein lassen. Und wenn wir noch so toll predigen, uns ist keine Liebe drin, dann klingt das wie das Scharren des Metallschabers auf der Teflonpfanne. Es geht einem durch und durch, gell? Wenn keine Liebe drin ist. Paulus sagt, und wenn ich reden könnte wie der größte Redner im Altertum. Und er konnte reden auf dem Areopag. Wäre es nichts nütze. Und wenn ich alle Erkenntnis hätte, und liebe Brüder und Schwestern, was hatte der Apostel Paulus für Erkenntnis, für Durchblicke? Wenn ich alle Erkenntnis hätte und nicht liebe, wäre es ein Schlag ins Wasser. Und wenn ich Berge versetzen könnte, in Philippi hat er, als er nachts gebetet hat, da hat die Erde so gewackelt, dass die Türen des Gefängnisses aufgesprungen sind. Der konnte das. Aber wenn ich nicht Liebe habe, hat es keinen Wert. Selbst wenn ich mit Engelszungen reden könnte, der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, ich rede mehr in Zungen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit klarem Verstand reden, als in diesem Engelslallen. Und wenn ich herrlich in dieser Engelssprache reden könnte und hätte keine Liebe, wäre es kein Wert. Eine Paukenschlag-Ouvertüre. So fängt 1. Korinther 13 an. Und es schließt damit, dass Paulus sagt, es hört viel auf, das uns heute wichtig ist. Theologie hört auf, theologische Disputation hört auf, Philosophie hört auf, das Predigen hört auf. Im Himmel wird es keine Evangelisationsveranstaltungen mehr geben, auch keine Bibelwoche. Hört auf! Die Zungenrede wird aufhören. Im Himmel braucht es keine Krankenheilungen mehr. Wird aufhören die Erkenntnis, aber es bleibt der Glaube. Was ist der Glaube? Nicht ein Bekenntnis, nicht der, so, mein Jesus. In Ewigkeit wird das Größte sein. Mein Jesus. Und es bleibt die Hoffnung. Harre auf Gott, ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Es bleibt in Ewigkeit. O du mein Gott. Und die Liebe wird bleiben und die Liebe ist die größte unter ihnen. So schließt 1. Korinther 13. Also ein kurzer Blick, dass dem Apostel Paulus Liebe wichtig war, 1. Korinther 13. Vorbemerkung 3, aber eine besondere Liebe. Wir denken, weil wir immer von uns aus denken, an die Liebe, die anderen Menschen uns schuldig bleiben, auch die Liebe, die wir empfangen haben von Eltern und Großeltern und Patentanten und freundlichen Menschen um uns herum. Man merkt erst im Laufe des Lebens, wie viel Liebe man erfahren hat. Wir waren 5 Brüder und alle im gleichen Gymnasium in Stuttgart und haben uns, als der Hans Winrich aus der Schule kam, der Jüngste, geschworen, nie was Gutes über unsere Schule zu sagen. So hatten wir satt. Und heute nach 50 Jahren sage ich, was wir bei unseren Lehrern mitbekommen haben an Fürsorge, begreife ich jetzt erst. Also Liebe, die wir empfangen haben, Liebe, die wir unseren Mitmenschen schulden, Liebe, die wir gern weitergeben würden, oft ungeschickt dazu sind, Liebe von Mensch zu Mensch. Ist ja auch nicht ganz falsch. Davon spricht der Apostel Paulus auch. Und wenn ich noch so predigen könnte, eine Erkenntnis hätte und Theologe wäre und hätte Liebe nicht, wäre es nichts. Muss ich Ihnen bekennen. Wir dürfen als Pfarrer hinter so vielen Glastüren sehen und so viel Anteil nehmen an menschlicher Not, dass man auch in der Gefahr stehen kann, ein Menschenverächter zu werden. Und wir müssen deshalb immer wieder neu auftanken, in dem, Martin Luther hat so gesagt, in dem glühenden Ofen der Liebe Gottes. Wie er hatte geliebt die Seinen, so liebte er sie bis ans Ende. Aber wenn der Apostel Paulus von Liebe spricht, spricht er noch nicht mal zuerst von der zwischenmenschlichen Liebe. Sie können überall dort, wo 1. Korinther 13 Liebe steht, den Namen Jesus einsetzen. Jesus ist langmütig und freundlich. 3 Jahre lang hat er seine Jünger voll Unverständnis getragen. Wie lange hat er mich schon ertragen? Die Liebe eifert nicht. Die nimmt nicht an der Krawatte, sondern geleitet. So wie Jesus seine zweifelnden Jünger geleitet hat. Die Liebe bläst sich nicht auf. Was denkt ihr eigentlich? Für wen haltet ihr mich eigentlich? So, die Liebe geht geduldig mit. Ich bin der gute Hirte. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Als der auferstandene Jesus seinem Petrus begegnet ist, hat er nicht gesagt, na ja, zwischen uns ist einiges vorgefallen, es muss bereinigt werden, nicht wahr? Dann eventuell, sondern das hast du mich lieb.
Hast du mich wirklich lieb? Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die kürzeste Beschreibung dessen, was Jesus getan hat und bis heute tut. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie trägt alles. Mich mit meinen Macken und Kanten trägt er. Kennen Sie den Gesangbuchvers, der ohne Ende hebt und trägt, die in seinem Dienst sich üben. Als der VfB noch schlecht gespielt hat, das gab es ja auch mal, da erschall aus der Cannstatter Kurve, wo die Fans standen, immer der Ruf, üben, üben. So sind wir Christen, wir üben uns erst im Dienst Gottes. Und werden getragen von ihm, der ohne Ende hebt und trägt, die in seinem Dienst sich üben. Diese Liebe, von der der Apostel Paulus spricht, nicht mal von der zwischenmenschlichen Liebe, sondern die Liebe, die Jesus uns erweist, die ist nicht umsonst. Und jetzt sind wir beim Text. Ich bitte Sie, in dem Kapitel 15 einmal die Verse zu lesen, ab Vers 8 bis Vers 10. Zuletzt ist Jesus auch von mir gesehen worden als einer unzeitigen Geburt, als wie es Frühgeburt gibt, ich war Spätgeburt, all die anderen Aposteln haben es vorher gesehen. Ich war über die Zeit getragen. Denn ich bin der Geringste unter allen Aposteln. Ich bin nicht wert, dass ich überhaupt ein Apostel bin, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als Sie alle. Nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Sehen Sie, da sagt der Paulus aus eigenem Erleben. Leute, guckt doch mich an, wie die Liebe Jesu verändern kann. Ich war Nummer eins unter allen Anti-Jesus-Leuten. Ich habe einen Hass gehabt auf Jesus. Ich wollte jedem auf den Mund schlagen, dem der Jesus wichtig war. Ich habe sie verfolgt bis nach Damaskus. Ich wollte die Sache ausrotten. Ich wollte klar machen, der Jesus gehört nicht zu unserer Welt. Und trotzdem hat Jesus diesen Paulus nicht aufgegeben, sondern hat ihn gesucht, vor Damaskus gestellt. Er durfte ihn als letzter unter uns Menschen sehen, dass Jesus lebt. Ich bin der lebendige Jesus. Und er hat ihn herausgerettet aus seiner Feindschaft. Im 1. Timotheusbrief heißt es, ich danke Gott, der etwas aus mir gemacht hat. Er hat mich stark gemacht und treu geachtet und Apostel gemacht. Vorher war ich ein Lästerer und Verfolger und Schmäher. Aber an mir hat Jesus gezeigt, was er machen kann und machen will in seiner Liebe. Ich bin Modellbeispiel Nummer eins, dass Jesus in seiner Liebe verändern kann. Für diese Liebe Jesu gibt es nicht einen einzigen hoffnungslosen Fall. Nicht einen. Die Liebe Gottes, wenn wir sie überhaupt in unser Leben hineinwirken lassen, ist nicht umsonst. Sie bewirkt etwas, der Paulus sagt, sie bewirkt sogar, dass man schaffen kann wie ein Bär, dass man eine neue Vitalität bekommt. Aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Dass man nicht sagt, oh, muss so viel schaffen und schon wieder braucht man mich als Mitarbeiter. Ah, Gottes Gnade, sagt, ich habe eine neue Kraft gekriegt. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Menschen lieben oder Gott lieben, sagt mal der Apostel Johannes, sondern dass Gott uns geliebt hat und etwas aus uns gemacht hat. Wir haben gestern Abend gehört, dass nach göttlicher Ordnung, im göttlichen Zeitenplan, im göttlichen Fahrplan, jetzt die Zeit ist, da Jesus Einzelne in ganz großer Liebe zu sich zieht. So wie die Bibel berichtet, der zweifelnde Thomas, der gesagt hat, das ist ja biologisch unmöglich, technisch unmöglich, dass der lebt. Komm, Thomas. Der Petrus, der im Hof des hohen priesterlichen Palastes geschworen hat bei Gott, ich habe mit diesem Galiläer nichts zu tun, garantiert nichts zu tun. Den hat Jesus zum Felsen der Gemeinde gemacht. An Pfingsten damals. Sie ahnen nicht, was die Liebe Jesu verändern kann. Wie die alle Starrheit in unserem Leben wegschmelzen kann. Jesus selbst hat ja diese anschauliche Liebe geschildert, die anschauliche Liebe Gottes in jener Geschichte von dem Sohn, der es satt hatte, beim Vater zu leben. Ich habe die Schnauze voll, ich kann dich nicht mehr sehen. Und er hat alles mitgenommen, was er vom Vater hatte, Gesundheit und Kleidung und Erfahrung und Geld, wahrscheinlich auch das Köfferchen von der elterlichen Bühne geholt, also weg. Aber ich möchte dich nicht mehr haben. Das ist doch eigentlich unsere Geschichte. Was haben wir alles aus der Schöpfung Gottes mitgenommen? Sauerstoff und alle guten Gaben und Gesundheit und Erfahrung. Alles, was uns Gott gegeben hat. Liebe Menschen, die uns begleitet haben. Und wie lange braucht es, bis wir wirklich 2-3 Minuten Zeit finden, der Gemeinschaft mit Gott, weglaufen von Gott. Und als der Sohn schließlich merkte, das ist's nicht, da wusste er, ich kann eigentlich nicht mehr heim und Sohn des Vaters sein, aber vielleicht kriege ich noch mein Auskommen als Gelegenheitsarbeiter. Und als er noch ferne war, sah ihn der Vater. Der Gott, der nach jedem von uns voll Sehnsucht, voll liebevoller Sehnsucht Ausschau hält. Wann kommt er denn, mein Sohn? Wann kommt sie denn, meine Tochter? Und er sah ihn und lief ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sagte, jetzt putzt ihn den Dreck weg, seiner Zeit da weg von mir war, und holt das beste Kleid und gebt ihm einen Ring an den Finger und setzt ihn wieder in die Sohnesrechte ein und bereitet das Festmahl. Der Sohn ist daheim. Die suchende Liebe Jesu, die nicht bloß Handlanger haben will, Mitarbeiter, Schaffer, sondern Töchter und Söhne, geliebt in der Familie Gottes. Der Apostel Paulus hat gesagt, das habe ich erlebt, diese Geschichte Jesu. Gottes Gnade hat aus mir wieder einen Sohn Gottes gemacht. Und jetzt müsste sie beinahe ihre Geschichte auch erzählen. Vielleicht können sie weiter erzählen. Hat mir gestern Abend erzählt, was Gott bei ihm erlebt hat, wie er es erlebt hat. Einzelne werden gerufen aus der Fremde wieder hin zu ihm. Gott möge es bestätigen. Bei jedem von uns, der das erlebt hat. Wissen Sie wirklich, von wie viel Liebe Gottes Sie umgeben sind? Psalm 139 heißt es, deine Augen sahen mich, ehe ich in Mutterleibe bereitet war. Deshalb nehmen wir jede Abtreibung so schwer. Weil Gott schon das, was Wissenschaftler als Schleimpfropf bezeichnen, als seine geliebte Wesen ansieht, mit denen er einen Plan hat. Deine Augen sahen mich, ehe ich in Mutterleibe bereitet war. Voll Liebe hat er uns gesehen, als wir fern von ihm versuchten, unser Leben selbst zu gestalten. Ich weiß nicht viel aus ihrem Leben, aber das weiß ich hundertprozentig. Garantiert, dass Jesus in ihrem Leben mindestens 2 bis 3 Mal schon gerufen hat, gelockt hat, eingeladen hat. Komm doch, du hättest doch gut bei mir, wie der gute Hirte, der merkt, das Schaf verläuft sich doch, komm doch. Der Herr Jesus kennt sogar meine Schwäche und auch ihre Schwäche. Dass selbst wenn wir bei Gott sein wollen, gar nicht durchhalten. Und deshalb hat er uns Jesus für uns Sünder gesandt und ihn vom Tod herausgeholt, damit wir einen Heiland hätten. Einen, der uns beisteht. Und wenn uns der Teufel mit 1000 Stricken gebunden hätte und uns hinunterziehen will in Dinge, die wir gar nicht tun wollen, dann ist Jesus der Stärkere, der sagt, stopp, ich bin auch noch da. Und wenn uns das Leben eindecken würde mit x Aufgaben, mit Schläfrigkeit für alles Göttliche und mit Kleinglauben, dann kann Jesus uns wecken noch viel liebevoller, als meine Mutter mich wecken konnte einst. Rolf, du musst jetzt aufstehen. Los. Es war ein Ruf in den Tag hinein, voll Mut machen. Der Herr Jesus kann sie wecken aus all dem, was ihnen wichtig zu sein scheint und was in 10 Jahren überhaupt nicht mehr wichtig ist. Komm, komm, wach doch auf für das, was wichtig ist. In unserem Bekanntenkreis ist ein glückliches Ehepaar, das auf die goldene Hochzeit zugeht. Einst hat der junge Mann um das junge Mädchen, um die Dame geworben, großer Liebe. Sie hat sich überlegt, ob sie nicht besser allein bleibt, ob sie nicht Ballast ist für den, der um sie wirbt. Aber dann schließlich, als sie das Werben merkte, hat sie gesagt, so sei es krumm. Mehr möchte Jesus von ihnen heute gar nicht. Also von mir aus. Mehr gar nicht. Und er wird zeigen, was er hineingeben kann, wenn sie verbunden sind mit ihm. Von Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Nicht vergeblich. Ich habe sogar mehr schaffen können als die anderen. Die Liebe Gottes bewirkt etwas. Mir ist immer eindrücklich August Hermann Franke. Der war als junger Vikar in Lüneburg begabter Alttestamentler. Und hat noch gar nicht gewusst, ob er wirklich Pfarrer werden will. Er war in einem Ausbildungsvikariat. Und da hat der Pfarrer schließlich gesagt, sie dürfen auch mal predigen am Pfingstmontag. Und da hat er überlegt, was er predigen soll. Das Johannesevangelium hat ihm gefallen, wo es heißt, wie er hatte geliebt. Die Seinen, Jesus, so liebt er sie bis ans Ende. Und da hat er den Vers genommen, Johannes 20, dies ist geschrieben, dass ihr glaubet, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ihr in diesem Glauben das Leben habt. Und da wollte er seine Predigt machen, erstens, zweitens, drittens. Und dann ist er erschrocken. Hab ich denn in diesem Glauben das Leben? Was wäre denn anders in meinem Leben, wenn es Jesus nie gegeben hätte? Gut, dann wäre ich nicht Pfarrer, gäbe es keine Kirche. Aber dann wäre ich Lehrer, weil ich mich für Menschen interessiere. Würde ich mein Geld anders einteilen, meine Zeit anders einteilen, hätte ich andere Hobbys? Ist doch ein Geschwätz, dass ich sage, dass ich in Jesus das Leben habe. Wo sind da überhaupt Einflüsse Jesu in meinem Leben? Und das hat ihn so in die Erschütterung gebracht, seine eigene Scheinheiligkeit, sein Hinwegtäuschen über die wahre Lage, dass er schließlich gezweifelt hat, ob es überhaupt Gott gibt. Und da hat er geschrien, Gott, wenn es dich gibt, erweise dich mir nach 4 Wochen. Und dann heißt es in Tagebüchern, es war, wie wenn eine Hand sich dreht, dass ich von der absoluten Verzweiflung hineingenommen war in eine ganz große Gewissheit. Und ab dem Augenblick ist das Leben des kleinen Fikerle zu einem Vulkan geworden. Bis heute können Sie in hallischen Stiftungen, in Halle in der Saale zeigen, die erste Mission, die aus Europa ausging, nach Drankebar, von Halle. Das ganze preußische Schulwesen ist nach dem System der hallischen Pädagogiums eingerichtet worden. Er hat den Freiherrn von Kannstein beauftragt und hat gesagt, du musst Bibeln drucken, weil er gewusst hat, da sind schwedische Offiziere in russische Gefangenschaft geraten, denen müssen wir Bibeln schicken. Und dann kam er auf den Gedanken, wir brauchen Volksbibeln, die billiger sind. Mach du einen Stehsatz. Also Ideen in jeder Beziehung. War Professor für semitische Sprachen, hat englische Fräulein aufgenommen, er hat das erste fremdsprachige Gymnasium auf deutschem Boden gehabt, weil er gesagt hat, es ist auch gut für die Deutschen, wenn sie mit Ausländern zusammenkommen. Ideen über Ideen. Sie können heute in Halle erstmal Bibliothek sehen und dann diesen Raum mit ausgestopften Tieren. Es war überhaupt das erste Mal, dass man in Europa fremdländische Tiere gezeigt hat, den Schülern. Ein Mann von Ideen gestrotzt. In Jesus das Leben, das ist nicht bloß eintönig, sehr vielseitig, so wie Jesus die Welt geschaffen hat und die Tiere und die Bäume. Das Leben mit Jesus ist nicht langweilig, hochinteressant, voll Vitalität. Das Leben Jesu ist ansteckend. Jetzt haben wir schon die Brücke geschlagen zu dem zweiten Vers, der in diesem Zusammenhang wichtig ist, die Liebe, die nicht vergeblich ist. Schlussvers vom Kapitel. Darum, meine lieben Geschwister, Adelphoi heißt immer Brüder und Schwestern, alle miteinander. Das ist auf der guten Seite. Der Gefängnisdirektor sagt doch auch nicht, liebe Verbrecher und Verbrecherinnen. Sonst sind aber alles Verbrecher, gell? Also so sind auch die Schwestern sind im Neuen Testament Brüder, die Adelphoi. Seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in der Verbundenheit mit dem Herrn Jesus, im Werk des Herrn, da wo der Herr Jesus was schafft. Nehmt doch zu, lasst ihn doch schaffen bei euch. Weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Der Herr Jesus setzt seine Ehre darein, dass das, was wir um seines Namens willen tun, wo wir lieben, wo wir schaffen, nicht umsonst ist. Der große Erzieher Christian Heinrich Zeller, ein Schüler von Pestalozzi, der Gründer des Rettungshauswesens, natürlich ein Schwabe aus Endringen, der nachher in Beugen das erste Rettungshaus aufgebaut hat, der hat den großen Satz gesagt, Erzieher können die ihnen Anvertrauten nur dann lieben, wenn die ihnen Anvertrauten ihnen abspüren, dass sie sich täglich von Jesus lieben lassen. Die moderne Psychologie, vor allem die christliche Psychologie, hat was total anderes draus gemacht. Wir können nur lieb sein, wenn wir uns selbst annehmen, selbst schätzen und selbst lieben. Ein bisschen schwierig bei mir, vielleicht geht's bei Ihnen besser. Ich kann mich doch schlecht vor den Spiegel hinstellen und sagen, Chefbuch, du bist schön. Das wäre verlogen. Ich kann halt sagen, Chef, du bist gut, du bist liebenswert. Ist doch verlogen. Aber ich kann mich annehmen, weil ich weiß, dass ich mit meinen Macken und Kanten von Jesus angenommen und geliebt bin. Christus ist gestorben für uns Sünder, für die Leute mit Macken und Kanten, für die ist er da. Und die hat er unheimlich lieb und sagt, aus dir mache ich noch etwas. Es wird oft so sein, dass wir das gar nicht mehr selber mitkriegen, zur Kenntnis bekommen, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. In dem Korntal, in dem wir leben dürfen, gibt es den schönen alten Friedhof, wenn Sie mal kommen, mit Frauenkreis oder sonst wie, mache ich gerne eine Führung. Da sind viele bekannte Gräber, Samuel Hebig, Johannes Rebmann, aber auch Dr. Ludwig Krapf, der große Pionier der Afrika-Mission. Der hat sein Leben geopfert für diesen Kontinent Afrika. Er hat sich danach gesehen, dass man mehr Missionare, Missionsärzte, Missionshebammen nach Afrika bringen kann, in diese große Not. Er hat überlegt, ob man nicht eine Apostelstraße bauen kann, von Ost nach Westen, dass die Schiffe nicht zuerst da unten um das ganze Kap herumfahren müssen. Dann hat er überlegt, ob man nicht den Nil entlang eine Apostelstraße baut. Und als alle Missionsstationen alle 50 Kilometer besetzt waren, kam eine Tropenkrankheit und alle Missionare sind gestorben. Er hat bloß Fragment erlebt, Torso. Seine Frau ist bei der zweiten Missionsreise gestorben. Das Grab ist bis heute am alten Friedhof von Mombasa zu sehen. Und da hat er der Heimatgesellschaft geschrieben, der Church Missionary Society von London. Liebe Geschwister, ihr sollt wissen, dass unser Herr lebt. Und dass er sein Reich über den Gräbern seiner Leute baut. Und der Krapf hat gesagt, wenn einmal die Oromos, die Galas, anfangen, den Glauben an Jesus anzunehmen, dann geht's in Afrika sprungschnell vorwärts. Kaufen Sie das Buch von meinem Bruder, nicht weil es Prozente gibt oder sowas. Da stehen die Geschichten drin, das müssen wir wissen. Wir müssen einen weiteren Horizont haben. Und er selbst konnte nicht einen einzigen Afrikaner taufen. Sein Genosse Johannes Rebmann hat einen verkrüppelten Ostafrikaner getauft. Und heute gehört dies Ostafrika, dem die Liebe und der Einsatz von Krapf galt, zu den größten Erweckungsgebieten unserer ganzen Welt. Und vor einem Jahr hat unser Freund Johannes Beierhaus, der Sohn von Professor Peter Beierhaus, oben auf Mount Kenia eine Gedenkplakette enthüllt. 100 Jahre wirken, seitdem Krapf hierher kam. Nicht, weil er den Mount Kenia entdeckt hat als erster Europäer, die Afrikaner wussten es schon lange, aber sondern weil es dort Kirche gibt, weil einer bloß Torso gesehen hat, Fragment, Ruinen, umsonst und wusste, es ist nicht vergeblich, wenn der Herr Jesus aus meinem Fragment etwas macht. Ihr Eltern, die ihr an euren Kindern verzagt, rechnet noch viel mehr, was der Herr Jesus tun kann. Das hört nicht auf mit 18. Gebt eure Kinder dem Herrn, sagt, jetzt mach du was draus. Unsere Kindererziehung war nicht viel wert. Aber du kannst etwas machen. Als ich Dekan in Schorndorf war, habe ich einmal in einem Ort gepredigt über das verlorene Schaf, das der Hirte die 99 lässt. Und dem einen nachgeht. Und nachher kam der alte Pfarrer zu mir und hat gesagt, bei mir sind die 99 davongelaufen. Wir sehen oft Fragment und heute ist in diesem Ort eine Erweckung wie im ganzen Schorndorfer Bezirk nicht. Weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Wir ahnen gar nicht, was der aus unserem Bruch noch machen kann. Weil wir einen Herrn haben, und das ist ja der Grundton des Kapitels, Gott macht Todes lebendig. Auch bei uns. Todes lebendig. Ich habe Montag angefangen mit einer Erinnerung an Landesbischof Martin Haug, dass er gesagt hat, der christliche Glaube hat nur dann Zukunft, wenn wir alle miteinander wieder ganz neu Christus ernst nehmen. Ein letztes Geschichtle von Martin Haug, als im württembergischen Oberkirchenrat 1958 die Christophorus-Statue eingeweiht wurde, von Jürgen Weber geschaffen. Böse Zungen behaupten bis heute, der Trage zu der liebe Heiland aus dem Oberkirchenrat hinaus. Da hat Bischof Hauch gesagt, und wir sollten, Entschuldigung, Freudenstadt sollte man nicht versuchen, ihn nachzumachen. Wir sollten nie vergessen, dass nicht die Kirche es ist, die Jesus trägt, sondern dass Jesus uns trägt, der ohne Ende hebt und trägt die Torso-Leute, Fragmentleute, bei denen vieles umsonst ist, Bruch ist, der ohne Ende hebt und trägt. Jetzt, liebe Freunde, lassen Sie doch das ganz neu von Jesus sagen, einladen dazu, dass er sie trägt, führt, segnet, mitnimmt auf seinem Weg, bis sie einmal erfahren in der Ewigkeit. Unvorstellbar herrlich. Es war alles umsonst in dieser Welt, aber der Weg mit Jesus nicht vergeblich. Die Liebe Jesu war nicht vergebliche Liebesmühe, sondern sie hat sich gelohnt für mich und für die, denen ich die Liebe weitergeben durfte. Herr Jesus, nun hilf uns dazu, dass wir loskommen von dem, dass das komisch sein soll, mit dir zu leben. Du weißt selbst, dass es ungewöhnlich ist in dieser Welt, die nicht so viel wissen will von dir. Aber das ist die Wirklichkeit, dass du der ewige Herr, der König, Verlangen danach hast, dass du in unserem Leben zeigst, wie du Todes lebendig machst. Wie du Fragmente belebst. Dass wir durch deine Gnade etwas werden können. Dass du aus uns etwas schaffen willst. Herr, du hast selbst erlebt, wie der Vater herausreißen kann aus Verwesung und Tod, aus Nichts, aus Verachtung. Und jetzt wollen wir uns durch dich und mit dir herausreißen lassen, aus der Gleichgültigkeit, aus dem Trott, in dem wir auch als Christen hineinkommen. Und uns ausstrecken nach dem Leben, das du geben kannst. Herr, wir haben noch gar nicht alles erfahren, was du geben kannst. Schaffe in uns neues Leben. Danke, dass du es kannst. Bring's auch bei uns fertig. Amen.